Weiterhin KI, KI, KI. Letzte Woche oder vorletzte Woche ist es schon angekündigt worden, die große Woodstock-Veranstaltung der KI-Welt ist gestern gestartet und wird bis am 21. März dauern. Es ist die GTS-KI-Konferenz von NVIDIA.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Gestern hat der CEO von NVIDIA die Eröffnung gehalten und es war damit gerechnet worden, dass er hier Neuigkeiten präsentiert. Das, was tatsächlich wesentlich war und daneben, dass er der Meinung ist, dass eben alle auf Goldgruben sitzen und deswegen unbedingt seine Schaufeln brauchen. Daneben hat NVIDIA einen neuen Chip präsentiert und das ist deswegen relevant, weil im KI-Bereich sich alles um eben die Rechenleistung dreht. Je größer die Rechenleistung, umso leistungsfähiger können die KI-Systeme sein, um die Unmenge von Daten möglichst schnell, möglichst effizient auszuwerten. Und ein neuer Chipname ist damit auch geboren. Wer damit noch nichts anfangen konnte, der wird das sicher öfters in nächster Zeit hören. Blackwell B200 ist dieser neue Wunderchip. Und nur damit man sich das ungefähr vorstellen kann, was dieser Chip kann, in den 70er Jahren, als die Rechenleistungen der Prozessoren eine wesentliche Rolle begonnen haben zu spielen, hat Intel als erster Produzent von Chips in den 70er Jahren insgesamt Chips mit so größenordnungstechnisch 1200 Transistoren produzieren können. Die Anzahl der Transistoren ist bei diesen Chips sehr, sehr wichtig, weil damit die Rechenleistung dementsprechend gehoben werden kann. Und je kleiner die Chips werden, umso kleiner können die Computer werden, weil damals mit 1200 Transistoren und wenn man eine größere Rechenleistung aufbauen wollte, hat man Häuserblöcke gebraucht, um dementsprechende Computer in der Größenordnung zusammenbauen zu können. Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, diese Bilder aus den 60er, 70er Jahren, wie groß die Rechner waren. Und ab und zu vergleicht man das und sagt, wenn unsere iPhones damals hätten zusammengebaut werden sollen, dann wären das ganze Häuserblöcke gewesen. Weil eben diese Chips, die Rechenkerne, die Rechenleistungen damals noch so schwach waren. Und gab es in den 60er Jahren, glaube ich, ich klicke hier, weil ich das kurz und näher mir anschaue, das Moore'sche Gesetz. Und das Moore'sche Gesetz besagt, dass die Anzahl, dass die Rechenleistung bei den komplexen Schaltkreisen sich regelmäßig verdoppeln wird. Je nachdem, welche Quelle dann herangezogen wird, geht man davon aus, dass alle 12 Monate bis alle 24 Monate die Rechenleistungen sich verdoppeln. Und damit ist die digitale Revolution damals gestartet worden. Warum ich das ins Spiel bringe, ist, weil NVIDIA eben gestern mit diesem neuen Blackwell-Chip eine neue Dimension eröffnet hat und nur damit wir merken, wo das einzuordnen ist. In den 70er Jahren waren wir bei ungefähr 1200 Transistoren und das ist gestiegen und im Jahr 2020 war von AMD der stärkste, also dieser stärkste Prozessor mit in etwa 50 Milliarden Transistoren. Das war gerade mal vor 4 Jahren, waren 50 Milliarden Transistoren die Sensation. Und NVIDIA hat gestern seinen neuen Chip mit 200 8 Milliarden Transistoren präsentiert. Das heißt, hier hat sich die Rechenleistung von 2020 bis heute nicht verdoppelt, sondern vervierfacht. Und die Dimension geht weiter. In der Keynote Speech hat der CEO auch noch detaillierter ausgeführt, warum das so wichtig ist, weil eben die Großkonzerne und viele Kunden, die jetzt bei Nvidia anstehen, immer größere und größere Rechenleistungen haben wollen. Was kostet denn so ein Chip? Was dieser neue Blackwell B200 kosten wird, hat man nicht gesagt, aber das Vorgängermodell von Nvidia hat etwas mehr als $20,000 pro Stück benötigt. Und nur damit wir hier dementsprechend die Dimensionen sehen, Microsoft hat für sein ChatGPT-Programm mit dem OpenAI-Entwickler einen Hochleistungscomputer gebaut und da haben sie in etwa 10.000 Nvidia-Chips verwendet, je Stück 20.000. Dieser neue Chip wird wahrscheinlich nicht billiger werden, weil er natürlich mit der viel stärkeren Leistung ja, noch größer ist und damit noch teurer sein wird. Und in dieser Woche spielt sich weiterhin alles um KI ab. Jeder, der irgendwie in die Auslage geht, muss etwas mit KI mitbringen, sonst schaut keiner hin. Diese Woche wird zum Beispiel auch Microsoft eine KI-Veranstaltung abhalten und Microsoft hat als Ziel, die KI-Nutzung in der Tagesarbeit stärker zu präsentieren, zu zeigen, wie man mit Copilot ihr KI-System die Nutzung noch besser einbauen kann, wie die Tagesarbeit im Büro noch effizienter wird. Und das hat natürlich eine sehr starke Auswirkung, weil fast in jedem Büro, fast auf jedem PC, Computer, Laptop laufen Microsoft-Programme. Und genau das ist die Chance, die hier Microsoft wittert, um KI-Nutzung ganz normal in die Tagesarbeit einfließen zu lassen. Und viele haben bis jetzt KI-Programme nur so als Spaß und Spiel ausprobiert, aber Microsoft sieht das natürlich viel ernsthafter und wollen aufzeigen, wie man das Leben noch effizienter gestalten kann. Letzte Woche hat Microsoft schon gesagt, dass aus ihrer Sicht, aus ihrem Blickwinkel, Google eines der am besten aufgestellten KI-Unternehmen ist. Wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, aha, Google, da haben wir doch irgendwas gehört von Gemini. Und diese Fehler, die hier produziert wurden, oder vom Bard, das war der erste Versuch von Google, hier in die KI-Thematik hineinzugehen. Auf jeden Fall ist gestern durchgesickert, dass Google und Apple in eine Verhandlung gehen. Und die Zielsetzung ist, dass Apple in seinen Applikationen Googles Gemini implementieren wird. Viele haben Apple kritisiert, dass Apple bis jetzt noch überhaupt keine Statements abgegeben hat, dazu abgegeben hat, wie sie mit der ganzen KI-Entwicklung umgehen wollen. Und jetzt schaut es so aus, als würde hier eine Kooperation auf großer Ebene zwischen Apple und Googles KI-Tool zustande kommen. Das hat Google an den Märkten sehr, sehr stark beflügelt. Naja, und damit wird es auch diese Woche weitergehen. Das ist deswegen gut, dass parallel zu den Notenbankern, die eher die Liquidität zurückfahren wollen, daneben weiterhin die KI-Story gespielt wird, weil damit die Liquidität trotzdem weiterhin von anderen Seiten bewegt wird. Im Stillen, im Hintergrund wird ja ein Börsengang vorbereitet. Die Reddit-Boards sagen all jenen etwas, die im Jahr 2020 sich schon mit den Märkten und mit den Entwicklungen beschäftigt haben. Die Reddit-Boards, das ist eine Social-Media-Plattform für unterschiedliche Kommunikationsbereiche. Diese Plattform ist ganz anders als Facebook entstanden und ist speziell von der nächsten Generation, kann man so sagen, genutzt worden. Und die Reddit-Boards waren die Kommunikationsoberflächen für GameStop oder viele Meme-Aktien, Spekulanten. Und diese Plattform soll jetzt an die Börse gebracht werden. Gestern ist rausgesichert, dass im Vorfeld schon dieser Börsengang fünffach überzeichnet ist. Diese überzeichnete Börsengang-Geschichte erwähne ich deswegen, weil das aus dem Jahr 1999 fast so eine Normalität war und ein bisschen beginnt. Es beginnt erst daran zu erinnern. 1999 war es fast klar, wenn ein Börsengang ausgerufen wird, dann ist es gleich 10-fach, 20-fach überzeichnet. Und jeder, der bei diesem Börsengang so spontane Spekulationsgewinne haben wollte, hat automatisch, wenn er geplant hat, sagen wir 10.000 Euro zu investieren, hat er sofort 100.000 Euro angemeldet, weil er dann gewusst hat oder geahnt hat, dass er nicht die volle Stückzahl bekommen wird. Das hat sich aber natürlich hochgeschaukelt, weil wenn alle davon ausgehen, dass ein Börsengang überzeichnet sein wird und alle viel mehr anmelden, dann schaukelt sich das extrem hoch, bis das dann irgendwann gibt. Und ich kann mich erinnern, dass ein Bekannter von mir eben diese Börsengänge damals alle reiten wollte und ist mitgegangen. Und im Jahr 2020 gab es auch noch auf der Spitze und eigentlich nach dem Platzen der Dotcom-Blase gab es noch ein paar Börsengänge. Und da hat er dann plötzlich die volle Zuteilung bekommen. Er hat damals dann noch in Schilling 100.000 angemeldet und hat dann plötzlich nicht 10.000 zugeteilt bekommen, sondern die vollen 100.000. Und die sind dann komplett danach abgestürzt, abgeschmiert. Also das war dann etwas zu stark ausgereizt, diese Spekulationsblase, die er da reiten wollte. Was noch im E-Auto-Sektor interessant ist, da reden wir schon einige Zeit darüber, dass diese ganze E-Auto-Hype-Geschichte sukzessive abkühlt, alleine deswegen, weil Überproduktionen hier hochgefahren wurden. Und das ist ja eine Sache, die von Kritikern auch bei dem ganzen KI-Hype und dem Chip-Sektor, diese Euphorie immer wieder erwähnt wird, dass wenn ein Segment so stark boomt, so eine Euphorie entsteht, dann sind da nicht nur einzelne Unternehmen, sondern da kommen immer mehr und mehr Unternehmen dazu. Sie wollen an diesen Superkuchen mitnaschen. Also Nvidia ist mittlerweile nicht mehr alleine, da kommen viele dazu, die unbedingt in diesem Universum mitnaschen wollen, an den Margen was verdienen wollen. Und dann kommt es zu Überkapazitäten und diese Kapazitäten, die Überkapazitäten werden so wie jetzt im E-Auto-Bereich darüber abgebaut, dass die Preise gesenkt werden müssen, damit die Lagerbestände abgebaut werden können. Und genau das gilt es zu beobachten, wie schaut es im Technologiebereich aus? Kommt es tatsächlich zu diesen Überkapazitäten oder ist es so, wie eben der CEO von Nvidia meint, dass hier ja quasi vorläufig unendliches Wachstum angesagt ist, weil so viel Bedarf ist für Rechenkapazitäten und dadurch, dass die Computer nicht zu schnell werden können, sondern noch viel, viel schneller werden müssen, aus diesem Blickwinkel sieht man hier diese Endlichkeit bei den Rechenkapazitäten noch nicht. Er hat auch erwähnt, dass zum Beispiel sehr viele andere Unternehmen derzeit Kunden werden wollen von Nvidia, weil sie diese Rechenleistungen haben wollen. Tesla ist daneben auch recht mutig aktuell, während sehr viele E-Autobauer ihre Preise nach unten korrigieren und da eine wahre Preisschlacht ausgebrochen ist, teilweise 50% Preisnachlässe, 50%. Während also die sich hier gegenseitig zerlegen, geht Tesla einen interessanten, mutigen Schritt und erhöht die Preise für seine Y-Modelle, speziell in Europa. Mal sehen, ob deswegen die dann besser gekauft werden oder nicht. Sie wollen damit den Analysten zeigen, dass sie bereit sind, wieder höhere Margen einzufahren, aber der Markt muss es natürlich bezahlen. Und parallel zu dieser Meldung kam die andere Nachricht raus, dass der CEO von Hertz, der große Autovermieter, der muss seinen Hut nehmen. Warum? Naja, Hertz hat vor, ich glaube, 3-4 Monaten bekannt gegeben, dass sie etwa 20.000 E-Autos wieder aus ihrem Programm nehmen werden, weil die Kosten zu hoch sind, die Autos werden nicht gemietet, die Instandhaltungskosten sind sehr, sehr hoch und es war ein Debakel. Und dieser CEO hat im November 2021 mit Tesla gemeinsam verkündet, dass Hertz jetzt seine Flotte komplett umstellt auf Elektroautos und großteils hat er eben diese 20.000 Stück E-Auto-Flotte aus Teslas aufgebaut. November 2021 war auch dieser letzte höchste Kurs von Tesla. Seit damals kennt das Unternehmen und die Aktie nur eine Richtung, nämlich nach unten. Aber da sieht man, dass solche Hypes nicht sofort platzen, auch die Spuren erst zeitverzögert sichtbar werden. Und das ist deswegen wichtig zu verstehen, weil auch wenn wir jetzt in einer KI-Hype-Story auf der Vorderseite sind, eine Glocke wird es nicht geben, um zu wissen, jetzt dreht das Ganze. Damals, im November 2021, wie Tesla den höchsten Kurs gehabt hat, hat man rundherum nur Medienmeldungen gehabt und das Gefühl gehabt, okay, innerhalb von ein paar Jahren wird die gesamte Welt nur noch elektrisch herumfahren. Und auch in meinem Umfeld kann ich mich erinnern, wie einige meiner Bekannten und Freunde in diesem Milieu, in diesem Umfeld gesagt haben, jetzt muss ich unbedingt gleich ein Elektroauto kaufen, weil sonst gehöre ich quasi zu den Letzten, die diese Transformation nicht mitgemacht haben. Und jetzt sind wir fast 2,5 Jahre später und jetzt sehen wir die Spuren. Es sickert auch langsam raus. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn jemand diese Bereiche in seinem Portfolio gehabt hätte, dann hätte man im November 2021 verkaufen müssen. Noch einmal, in dieser Euphorie und wo die Meldungen rundherum nur darüber waren, dass die elektrische Mobilität unendlich ist und weitergeht und gar nichts anderes mehr vorstellbar ist, da wirklich so konsequent zu sein und so weit aus der Distanz heraus die Marktentwicklung zu beurteilen und zu sagen, ich gehe im Stillen, ich verkaufe Teile der Gewinne, ist gar nicht so einfach. Und das ist auch in der jetzigen Geschichte so, wenn manche Bereiche des Marktes sehr, sehr stark steigen, da nicht nur die täglichen Steigerungen zu betrachten und zu lächeln, sondern auch auf Distanz zu gehen und zu sagen, okay, was habe ich von diesem Bereich als Wachstum erwartet? Durchschnittlich 8, 9, sagen wir 10% pro Jahr. Und jetzt ist kurzfristig dieser Bereich so stark explodiert, dass ich hier 40-50% Gewinn sehe. Naja, dann ist es ab und zu gar nicht so schlecht, Gewinne mal zu realisieren. Man muss nicht alles rausnehmen, aber aus Teilgewinnrealisierungen ist noch niemand ärmer geworden. Ja, Paulchen Panther nähert sich. Am Mittwoch wird er seine Rede halten. Da schauen wir, ob er die Zinswende tatsächlich noch weiterhin kommen sieht. Und gestern am Abend, heute in der Früh, die japanische Notenbank, wie erwartet, die Zinsen gehoben worden, nicht sehr viel, von 0 auf 0,1. Wenn man das prozentuell betrachtet, ist das natürlich viel, aber irgendwann muss einmal ein erster Schritt gesetzt werden. Ich kann mich noch erinnern, wie in der Eurozone oder im Dollarraum die Zinsen von 0 gehoben wurden auf 0,25, war nicht so viel, aber das waren erste wichtige Schritte, um hier dementsprechend auf dem Weg dann Richtung immer höhere und höhere Zinsen starten zu können. Ich wünsche allen einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen, wie immer, wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz. der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.